Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM hört ihr auf der 102,6 im wunderschönen Ulm um 16 Uhr. Da gibt es auch heute am Dienstag wieder eine Ausgabe der Plattform. Für euch am Mikrofon in der nächsten Stunde Frank Rieddorf. Und wie es sich natürlich für die Plattform gehört, habe ich auch einen Gast dabei. Und ich begrüße sehr herzlich den Herrn Dr. Bernhard Schwilk. Herzlich willkommen, Herr Schwilk.
Ja, guten Tag, Herr Riedberger.
Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Sie reden mit mir in der nächsten Stunde über Die West. Bevor wir da aber ins Thema gehen, stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, was Sie alles gemacht haben. Sie haben ja einen Lebenslauf, der nicht zunächst für einen Experten im Finanzwesen spricht, sondern Sie sind ja ursprünglich etwas ganz anderes. Sagen Sie mal kurz, was Sie alles gemacht haben, bis Sie zu dieser Thematik gekommen sind.
Ja, gerne. Mein Name ist Bernhard Schwilk. Viele kennen mich auch als Benno mit Vornamen. Ich habe ursprünglich zunächst Medizin studiert, war auch 20 Jahre klinisch tätiger Arzt, habe mich aber immer auch für gesellschaftliche und ökonomische Themen interessiert, habe Betriebswirtschaft noch studiert, war dann die letzten 18 Jahre aktiv im Klinikmanagement, war Geschäftsführer verschiedener Krankenhäuser und kommunaler Gesellschaften. Und aus meinem Interesse an Ökonomie und Ökologie und letzten Endes auch ein Stück aus persönlichem Interesse bin ich zu dem Thema nachhaltige Geldanlagen gekommen.
Da haben wir dann quasi schon die Definition, was Divest ist. Es geht um nachhaltige Geldanlagen.
Bei unserem Anliegen ja, aber Divestment bedeutet einfach Abziehen von Geldanlagen aus bestimmten Firmen und Projekten. Das gab es schon immer, aus ganz verschiedenen Gründen, manchmal historisch. Also zum Beispiel in Mitte und in der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts wurde viel Geld abgezogen aus dem Schiffbau mit dem Ende der Sklavenwirtschaft. Das war primär gar nicht so ethisch-moralisch motiviert, sondern einfach dem Umstand entsprochen, dass nach dem amerikanischen Bürgerkrieg die Sklavenwirtschaft ein Ende genommen hat. Und auch später in der Geschichte gab es immer krisenhafte Entwicklungen, wo aus verschiedenen Gründen, manchmal pragmatisch, ökonomisch, aber manchmal auch aus gezielten gesellschaftspolitischen Gründen, es zu Abzug von Geldanlagen aus bestimmten Segmenten, Bereichen, Branchen, Ländern gekommen ist und man sein Geld umgelagert hat in andere Bereiche, die eher nach Zukunft aussehen.
Und Sie schlagen dann diese Bereiche vor. Das heißt, Sie machen ein Anlagemanagement nicht für die privaten Haushalte, für den Privatpersonen, sondern für Banken zum Beispiel.
Also, ich komme ja von Divest Ulm. Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Divest Bewegung im Sinne von ökologisch, sozial, nachhaltig und gesellschaftsfähig. Es hat jetzt in diesem Jahrhundert eine gewisse Tradition. Fossil Free kennen manche. 350.org. 350 steht für PPM, also Anteil CO2-Moleküle in der Luft. Jetzt sind wir bei 412. Wir sollten dort wieder deutlich runterkommen. Stichwort Klimakrise. Und Wir machen jetzt selber kein Anlagemanagement, aber wir sind unterwegs mit Adressat Städte, Staaten, Firmen, Banken, Versicherungen, aber auch Privatleute, das Geld aus unguten, ökologisch unverträglichen, nicht zukunftsfähigen Bereichen abzuziehen, hin zu solchen, wo es nach nachhaltiger Zukunft riecht.
Und hinter Ihnen steht sozusagen eine weltweite Bewegung, die sich aus verschiedenen, Sie haben es ein paar Namen schon genannt, genau, zusammensetzt. Und Sie sind sozusagen der lokale Ableger, kann man das so sagen?
Ja, genau. Okay. Wir verstehen uns als Teil von Fossil Free, sind auch in deren Verteiler. Und Divest Ulm ist natürlich mit anderen Initiativen vor Ort in enger Verbindung. Und wir legen halt den Fokus jetzt mit der Lupe auf nachhaltige Geldanlagen.
Wie sieht es dann jetzt konkret aus? Nehmen wir mal ein Beispiel, ich bin jetzt zufällig mal eine Bank, ja? Und ja. Sage, die Divest, die will ich mal haben. Schauen Sie dann meinen gesamten Cashflow an und sagen, hier, das und das ist sozusagen schwarz, negativ, schlecht und das tun wir umwandeln. Oder wie sieht es denn konkret aus?
Also, Sie kennen ja wahrscheinlich auch viele der Zuhörer den Begriff CO2-Abdruck. Ja? Also das ist was Klassisches. Das ist auch gut quantifiziert. Wie ist zum Beispiel der Strommix einer Firma oder eines ganzen Landes aufgestellt? Ja? Also pro Megawatt, wie viele Tonnen CO2 gehen dafür in die Luft? Da gibt es große Unterschiede. Da ist Deutschland, sag mal, eher noch in Europa im sehr mäßigen Mittelfeld, obwohl wir da besser geworden sind. Und das kann man runterbrechen. Wie viel CO2 kommt letzten Endes aus einem Megawatt Windstrom und wie viel CO2 kommt aus einem Megawatt Kohlestrom? Da gibt es gigantische Unterschiede. Also konkret messbar und wir sind unterwegs, die zu unterstützen und auch speziell das Geld dorthin zu legen, wo es zum Beispiel bei der Energieproduktion eine nachhaltige Perspektive gibt.
Also ist es dann sozusagen primär Aufklärungsarbeit?
Das ist primär Aufklärungsarbeit, aber auch Kampagnenarbeit mit anderen zusammen. Da gibt es ja auch viele, sagen wir, wissenschaftliche Aktivitäten. Das Wuppertal-Institut hat vor ein paar Wochen was rausgebracht, auch im Auftrag von Fridays for Future, wo richtig nachverfolgt wird, auf welchem Weg können sowohl Firmen als auch ganze Länder zum Beispiel die Klimaziele, die wir in Paris definiert haben, erreichen.
Jetzt haben Sie auch Städte genannt. Kann jetzt quasi die Stadt Ulm sagen, jawohl, den Herrn Schwilk, den lade ich mal ein, der soll mir das mal erzählen, was kann ich verbessern? Würden Sie sowas auch machen?
Im Prinzip ja. Divest Ulm hat auch schon natürlich mit verschiedenen Stadträten und Fraktionen gesprochen. Es gibt auch insgesamt mehr als 1000 Städte in Nordamerika und in Europa, die für sich so einen Divest-Grundsatzbeschluss getroffen haben. Städte haben auch Geldrücklagen, haben große Städte, New York, London, haben eigene Pensionsfonds, da muss Geld angelegt werden. Und die haben zum Beispiel fast alle einen Kohleausstieg, manche kurzfristig, manche mittelfristig beschlossen, sodass dort gerade Städte schon auf der ganzen Welt auf einem guten Weg sind.
Mhm. Gibt es dann da auch solche Art Labels, wie man sie jetzt aus anderen Bereichen kennt? Oder sagen Sie, ja, da kommt jetzt der Herr Schwilk, erzählt mir was von Divest, aber muss ja auch immer nachvollziehbar und erklärbar sein.
Genau,
ne?
Das ist, also viele von uns kennen ja verschiedene Labels, sagen wir aus dem Bereich Nahrungsmittel ist es, also Bioland, Demeter, auch im Bereich Textilien gibt es Bio-Baumwolle und so weiter. Bei Geldanlagen, speziell also Anlageprodukte, die auch Banken anbieten, sieht die EU-Kommission vor, möglichst ab nächstem Jahr auch, ich sehe das mal als Einstieg, so ein sozusagen ESG-Label zu definieren mit Mindestanforderungen an die Nachhaltigkeit dieser Geldanlage.
Läuft es dann im Zuge von dem Nationalen Entwicklungsplan, vom NAP, dass das quasi ein Teil davon ist?
Das wird eine Rolle spielen bei der Europäischen Investitionsbank, die ja gerade im Zuge auch jetzt mal der Investitionsvorhaben auf der EU-Ebene eine wesentliche Rolle spielt. Und es wird die Erwartung kommen, also erstens, dass man ein sozusagen Mindeststandard an nachhaltigen Mix, Finanzmix findet, der dann aber auch die Banken zum Beispiel verpflichten wird, mit Bezug zur Nachhaltigkeit ihre Anlageberatung etwas zu überarbeiten.
Also ist es etwas, was auch wie in anderen Beispielen der Nachhaltigkeit, auf kurz oder lang wird man daran nicht vorbeikommen?
Ja? So ist es. Ja, viele sind da jetzt schon unterwegs und gar nicht so jetzt wegen, sag mal, moralischer Barmherzigkeit oder weil das alles Öko-Freaks sind. Das sind richtig viele schon unterwegs. Also es gibt zum Beispiel ganz berühmt der norwegische Staatsfonds. Das ist der reichste Staatsfonds der Welt. Etwa 1 Billion Euro, das sind 1000 Milliarden. Aufgelegt aus dem Geld vom Gas und Öl aus der Nordsee. Die selber haben vor einiger Zeit beschlossen, sukzessive aus allen fossilen Anlagen auszusteigen. Hört sich zunächst paradox an, ist aber, ja, die sind ja nicht blöd. Sie haben es auch noch nicht mal überwiegend ökologisch begründet, sondern hauptsächlich wirtschaftlich, weil sie sagen, alles, was CO2 langfristig in die Luft bläst, wird gestrandetes Kapital. Deshalb schichten wir Zug um Zug unsere Geldanlagen für die Zukunft der Bevölkerung von Norwegen ziehen wir raus aus allem, was Kohle, Gas, Öl bedeutet, hinein in langfristig vertretbare Produktionsformen.
Aber klingt für mich ja schon so ein bisschen wie Greenwashing. Sie machen das ganze Geld mit Öl und Gas, ja, und investieren es dann aber dann in nachhaltige Sachen, die kein CO2 ausstoßen. Das ist ein kleiner Widerspruch, oder wie Sie es auch gesagt haben, etwas paradox, oder?
Also, das hat natürlich eine kleine historische Paradoxie, aber also, Geschichte ist Geschichte, die können wir nicht verleugnen. Ja, auch unser Wohlstand hängt mit dem Ruhrgebiet, mit Gas, mit Kohle und Stahl und so zusammen. Und gerade im Ruhrgebiet arbeitet man jetzt daran, in Zukunft eine kohlefreie Stahlproduktion hinzukriegen. Also, dass man schwierige Vergangenheit hat, entbindet ein Netz von der Pflicht, eine vernünftige Zukunft zu suchen.
Ein wunderbarer Satz. Hervorragend. Hier machen wir eine ganz kurze Unterbrechung. Wir kommen gleich wieder zurück mit dem Dr. Bernhard Schwilk von Die West. 8. Dezember 1980, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, wurde der gute John Lennon erschossen, auch jemand, der immer in die Zukunft geschossen hat. Und an einem solchen heutigen Tage müssen wir natürlich auch auf der Plattform einen Track von ihm spielen. Und er hat sich ja auch immer für die Leute sehr eingesetzt. Und er wollte alle Macht dem Volke. Power to the people, John Lennon. Und dann kommen wir wieder zurück bei der Plattform. Und wir sitzen bei der Plattform. Es geht um Die West. Unser Gast ist der Dr. Bernhard Schwilk. Und wir haben vor der musikalischen Unterbrechung über Norwegen als gutes Beispiel geredet. Erzählen Sie uns doch mal was über die ESG-Kriterien, die da wirken, dieses Bewertungsprinzip, dass man überhaupt mal weiß, was ist gut, was ist schlecht sozusagen. Ja,
ja. Also, ESG aus dem Englischen steht für Ecologic, Social and Governance. Also übersetzt ökologisch, sozial und Geschäftsprinzipien. Also Anlageformen, überhaupt gesellschaftliche Aktivitäten, die entweder die Umwelt belasten, immer wieder der Schwerpunkt Getrokensio, CO2, Klima, aber auch sozial. Welche Auswirkungen hat was auf die Armut, auf Entwicklung von Kindern, auf die weltweite Entwicklung? Und Governance sind Geschäftsprinzipien. Darunter versteht man die Fairness der Entlohnung in einer Firma, also Stichwort, verdient ein Bankvorstand das 400-fache eines normalen Bankangestellten? Wie halten wir es mit Korruption, mit Lobbyarbeit, mit fairen Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Geschäftspartnern? Das sind die Prinzipien ESG. Und da gibt's einfach einmal Ausschlusskriterien, Negativkriterien, nichts finanzieren, was schädlich ist. Und Positivkriterien, das Geld dorthin lenken, was nützlich und nachhaltig ist. Die Ausschlusskriterien natürlich die härtesten, fossile Energie, Kohle, Öl, Gas, Umweltzerstörung allgemein, gentechnisch veränderte Lebewesen in der Landwirtschaft, Kinderarbeit, Korruption, Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Andererseits Positivkriterien, erneuerbare Energien, ressourcenverträgliche Produktion, nachhaltige Landwirtschaft und Geschäftsbeziehungen zu Partnern, wo man deren eigene soziale Entwicklung mit im Blick hat. Mhm. Und das Ganze nicht nur mit, sag mal, Gutmenschenhaltung, das ist ja alles okay, aber nachvollziehbar, messbar, wie ich vorher an dem Beispiel CO2-Ausstoß pro Megawatt Strom gesagt habe, also immer sozusagen harte Bilanz aus den Geschäftstätigkeiten, was bewirkt es auf der Welt?
Also ist es dann das Ganze schon eine nachweisbare wissenschaftliche Sache und nicht nur etwas, wo man sagt, ja, das sind halt so ein paar grüne Ökos, die halt in ihrem Gutmenschen um die Welt verbessern wollen. Darum geht's nicht, sondern es geht wirklich um ganz klare, nachvollziehbare Sachen, die ja auch die Firmen, es nutzt den Firmen ja auch etwas, ne?
So ist es. Also, es ist ja jetzt übrigens nicht nur irgendwie eine träumerische grüne Ecke von Leuten mit Wollsocken und vegane Sandalen, sondern auch auf EU-Ebene von der Bundesregierung gibt es immer wieder Debatten. Ein Beispiel: CO2-Ausstoß von einer Kfz-Flotte, von einer Firma, gibt es ja richtige Vorgaben mit Zielen in den nächsten Jahren und eine Debatte drum, sind es 95 Gramm oder gehen wir runter auf 87 Gramm pro Kilometer und so weiter. Also das sind schon reale, auch jetzt wissenschaftlich fundierte, nachvollziehbare Kriterien.
Wie sieht es bei uns in Deutschland aus, bei der Politik, aber auch bei den Firmen? Sind wir führend? Sind wir im Mittelfeld? Hängen wir hinten dran? Sind wir schon perfekt? Gibt's Luft nach oben?
Also, zu allem ja, ja, ja. wir sind natürlich einerseits das hat ja immer auch was, sag mal, mit Technik, mit Innovation zu tun. In manchen technischen Segmenten, jetzt gerade was Energiewirtschaft anbetrifft, aber auch Effizienz von Antrieben und so, gehören wir ja mit, sag mal, ganz vorne dran in der Welt. Der Weltmarktführer Automobillieferung, das ist jetzt, darüber kann ich frei sprechen, weil da kann man kein Geld anlegen, die Robert Bosch, alte schwäbische Firma, hat beschlossen, ab diesem Jahr ihre gesamten Betrieb und Produktion CO2-neutral aufzustellen. Das kriegen die auch hin, haben dafür Milliarden investiert. Und wo das nicht geht, mit entsprechenden Kompensationsmaßnahmen den CO2-Ausstoß, der unvermeidlich ist, noch auszugleichen. Und Bosch ist jetzt zwar eine anständige Firma, aber das sind nicht nur grüne Freaks, die irgendeine Wohltätigkeit auf der Welt stiften wollen, sondern die sagen, dort riecht es nach Zukunft und wenn wir schneller dabei sind, dann sind wir auch in dem Rennen, was ohnehin stattfindet, eher weiterhin mit vorne dran.
Also springen die Firmen eigentlich ganz bereitwillig drauf auf?
Also die Firmen ist ein bisschen übertrieben. Da gibt's durchaus eine Mischung. Wir alle kennen ja große Ölmultis aus dem europäischen Raum, Beispiel Shell, oder aus dem US-Raum, Beispiel ExxonMobil. Die europäischen Firmen sind eher dabei zu sagen, okay, wir verstehen was von Energie, wir haben viele Ingenieure, sind breit aufgestellt. Die gehen jetzt zunehmend dazu über, einen immer größeren Teil ihres gesamten Energiebetriebes den CO2-Gehalt zu drücken, während die Amerikaner eher nach wie vor auf dem Öltrip sind. Das sieht man aber auch an ihrer Kursentwicklung, kommen wir nachher noch dazu. Wer nur noch auf Fossile setzt, der ist, sag mal, von Wertgehalt seiner Firmen auf dem Holzweg.
Aber es gibt schon noch so diese Oldschool-Firmen quasi, die sagen, ich mache das jetzt einfach mal so weiter.
Das gibt es noch. Allerdings verlieren die richtig an Wert. Also Beispiel ExxonMobil, kann jeder nachlesen. Ich habe Ende November nochmal einen Check gemacht von verschiedenen Börsenwerten. ExxonMobil hat innerhalb eines Jahres 46% an Wert verloren. Mhm. Während auch eine deutsch-spanische Tochter von Siemens, Weltmarktführer mit bei Windkraftanlagen, im selben Zeitraum ihren Wert genau verdoppelt hat, plus 100%. Also man sieht, das schlägt sich auch, sag mal, der Trend in der Bewertung der Firmen nieder und wer interessiert sich für welche Anlagen. Kein Pensionsfonds, der jetzt einmal für die nächsten 30 Jahre aus den Beiträgen der Mitglieder noch Renten zahlen muss, dann gegen Ende des Jahrhunderts wird jetzt viel Geld in Öl investieren.
Also das ist dann auch ganz wichtig zu sagen, das ist jetzt eine wirtschaftliche Bewertung und den Unternehmen geht es ja primär um ihren Gewinn und um ihre Firma, denen geht es ja natürlich auch um die Nachhaltigkeit, aber primär machen die das ja, weil es eben die Zukunft ist.
So ist es, ganz genau. Und wer da mit vorne dabei ist, der hat jetzt in den nächsten Jahren eher einen Vorsprung im Rennen.
Haben Sie trotzdem noch immer so das Gefühl, Sie haben noch so die alten Vorurteile von den Ökos, die da uns irgendwie was verkaufen wollen und so, oder ist es gar nicht mehr so schlimm?
Aber sag mal, das ist eher noch in ganz biederen Kreisen und vielleicht an manchem Stammtisch. Aber wovon ich jetzt rede, wenn man heute Abend, ich weiß nicht, wer heute Abend die Börse veracht, spricht, der ARD, immer die 10 Minuten vor der Tagesschau, Markus Gürne, der Oberexperte, der redet in jedem seiner Beiträge, auch wenn er über Aktien redet, von Nachhaltigkeit.
Das heißt einfach nur aus wirtschaftlichen Gründen?
Überwiegend aus wirtschaftlichen Gründen, weil mit Bezug eben zur Entwicklung von einzelnen Firmen, weil er zu den mittlerweile vielen gehört, die sagen, die Welt, wer auch immer, wird es sich nicht bieten lassen, einfach weiterhin den Schornstein rauszuheizen und zu gucken, dass es so weitergeht, weil das ist eigentlich weitestgehend Konsens mit unterschiedlichen Akzenten, dass es ein Auslaufmodell ist.
Jetzt haben Sie ja schon die USA erwähnt. Wie sieht es jetzt weltweit aus? Ist da weltweiter Konsens auch zwischen China, Asien, Afrika, Lateinamerika? Oder können sich das manche Staaten gar nicht leisten, da jetzt im Moment so drauf zu gucken?
Das ist natürlich eine wilde Mischung. Sag mal so, wir kennen ja den Herrn Trump, der jetzt abtritt. Der hat ja in seiner Amtszeit America Great Again seine Runde gedreht für die alten Industrien, war bei den Kohlekumpels, hat ihnen versprochen, Coal Miners are in my heart, also richtig so die alten Industrien. Aber es gab keine Phase, einer Regierungsphase eines Präsidenten, wo die Kohleindustrie in Amerika so stark den Bach runtergegangen ist, wie in Trumps Ära. Es hat nicht Trump bewirkt, sondern der hat das Gegenteil behauptet, aber die großen Elektrizitätsfirmen stellen eine nach der anderen, machen vorzeitig ihre Kohleverstromungsanlagen dicht, weil sie sagen, erstens, die Erneuerbaren werden immer billiger und zweitens, viele unserer Stromkunden sagen, was, du hast Kohlestrom? den kaufen wir gar nicht mehr. Mhm. Selbst wenn der andere einen halben Cent teurer ist, wir wollen euren Kohlestrom nicht. Den könnt ihr irgendwo hinschieben. Mhm. Wir nehmen den nicht.
Das heißt, kann man im Prinzip jetzt schon festhalten, die Zeiten sind vorbei?
Die Zeiten sind noch nicht vorbei. Der sieht ja gemischt aus auf der Welt. Unsere Diktion ist ja, wir müssen noch mehr Druck machen, wie es geht, in eine richtige Richtung. Aber die Kurve zu weniger CO2-Ausstoß, zu mehr Nachhaltigkeit muss einfach noch zügiger genommen werden. Weil wenn man das, wie es jetzt gelaufen ist, in den letzten Jahren so fortfährt, dann landet man halt bei viele Grad Erderwärmung. Und erreichen auf dem Weg, rein quantitativ, wie wir jetzt sind, das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht. Also da müssen wir einfach noch einen Zahn zulegen. Mhm.
Aber gibt es da eine weltweite Parität? Sie haben ja die unterschiedlichen Entwicklungen der Länder angesprochen. Wir haben ja extrem davon profitiert, dass wir in den 50ern und 60ern richtig rausgehauen haben. Kann ich jetzt nach Afrika oder nach Lateinamerika gehen und sagen, ihr dürft es aber nicht machen? Das ist schwierig, oder?
Ja, die werden das auch nicht mehr machen können. Es gibt zwar noch, es gibt eine Liste dazu, kann man alles nachlesen im Internet, von weltweit immer noch geplanten Kohlekraftwerken, gerade auch in Indien und China. Die sind aber jetzt unter Druck. Da gibt's auch einen Ausstiegsbeschluss nach dem anderen. Aber es ist historisch völlig klar, dass die, sag mal, was bei uns in den 50er bis 70er Jahre stattgefunden hat, sag mal mit Stromproduktion, das wird sich in Afrika nicht wiederholen. Ich komme da nachher noch drauf beim Crowdfunding. Da läuft es ziemlich anders jetzt. Die können nicht einfach 100 Jahre hinterher sozusagen das Gleiche durchmachen wie wir. Das wird auch nicht passieren.
Gut, das sind ja schöne Aussichten, dass die nicht unsere Fehler alle wiederholen müssen. Ne? Das ist ja schön. Machen wir nochmal hier eine kurze Pause bei der Plattform mit Dr. Bernhard Schwilk. Ganz kurz eine kleine Revolution, neue EP von den Stereofish und dann sind wir gleich zurück bei der Plattform. Zurück bei der Plattform mit dem Dr. Bernhard Schwilk, Die West Ulm. Herr Schwilk, wie sieht es denn jetzt so eigentlich aus, aktuelle Situation der nachhaltigen Geldanlagen? Können die schon alles, was die anderen können?
Ja, also sag mal, ich habe ja vorher schon erwähnt, Beispiel norwegischer Staatsfonds, auch einige andere sind da unterwegs, Versicherungen, die Allianz, AXA, weitere und auch insgesamt institutionelle Anleger. Es gibt ja verschiedene Institutionen, die diesen, sag mal, Geschäftsbereich genauer unter die Lupe nehmen. Forum für nachhaltige Geldanlagen, FNG, Fair Finance Guide, also sozusagen nicht kommerzielle, aber wissenschaftliche Vereinigungen, die die Geldanlagen kritisch durchleuchten. Und zum Beispiel das Forum für nachhaltige Geldanlagen hat die Anlageformen in Deutschland analysiert in den letzten Jahren mit strengen Kriterien und hat entsprechender gesellschaftlichen Entwicklung auch aufgezeigt, dass der Anteil zwar immer noch klein ist, aber überdurchschnittlich wächst. Nach strengen Kriterien sind im letzten Jahr 5,4% des Volumens von Geldanlagen in Deutschland als, sag mal, ehrgeizig nachhaltig zu bezeichnen. In der Schweiz, in Österreich noch höher. Und wir könnten ja vielleicht auch noch kurz drüber sprechen nachher, wer jetzt bei Privatleuten, also nicht nur Versicherungen und Banken und Staatsfonds, wer für Geldanlagen in Frage kommt. Ist die Frage, wer hat in Deutschland Geld? Auch da haben wir ja ein bisschen was untersucht.
Zum Beispiel, erzählen Sie gleich mal was dazu.
Also, Deutschland ist es gibt den Gini-Index. Also, das ist ein Index vom italienischen Ökonomen und Soziologen, der mathematische Formel dafür gefunden hat, sozusagen, wer, wie das Geld verteilt ist in einem Land, in einer Volkswirtschaft. Und da gibt's zwei Segmente, einmal das regelmäßige Einkommen und einmal das Vermögen. Deutschland ist beim Vermögen sehr ungleich aufgestellt, aber beim Einkommen gibt's doch, sag mal, eine ausgeprägte Mittelschicht. Und wer ein durchschnittliches und ein leicht überdurchschnittliches Einkommen hat, hat doch die Möglichkeit, jedes Jahr einen kräftigen Anteil sozusagen zu sparen, anzulegen. Und es gibt etliche Millionäre in Deutschland, die richtig Geld haben, nicht nur die ganz stinkreichen, irgendeiner in Düsseldorf, zwei in München, sondern auch in Ulm gibt es Millionäre. Auch viele von denen kümmern sich um Geldanlagen. Auch bei denen werden nachhaltige Geldanlagen immer attraktiver. Und etliche, sagen wir mal, Oberärzte, Lehrerinnen im Rentenalter, so, da ist überall einiges Geld auf dem Konto. Und die stellen sich gerade die Frage, wie soll das angelegt werden?
Mhm. Können Sie da einfach zu Ihrer Bank gehen? Kriegen die Banken auch so ein Label, dass Sie sagen, die und die Bank ja, die und die Bank eher nein? Gibt's das?
Ja, also sag mal so, die konventionellen Banken, die wir kennen, ich sage jetzt bloß mal Sparkasse, kennt jeder, Volksbanken, auch ihre Zentralinstitute, die DK Invest, der Union Invest, aber auch Deutsche Bank, Commerzbank und so, da kann man, BW Bank, kann man überall hingehen. Die haben auch mittlerweile alle mit dem Stichwort nachhaltig was anzubieten. Sind sie sozusagen unter Druck jetzt auch dazu gekommen. Das ist aber, sag mal, noch mäßig. Manche sind rattenschlecht. Die kriegen zum Beispiel von auch einer dieser Organisationen, die vergibt Schulnoten für die Nachhaltigkeit, die kriegen da eine glatte 5. Und andere landen, sag mal, bei einer 2,7.
Woran liegt das? Wollen die nicht oder ist das, sind die zu groß und unbeweglich?
Das ist eine Mischung aus verschiedenem. Einmal sind sie natürlich irgendwie gezwungen, weil viele auch wohlhabende Leute wollen was Nachhaltiges. Und dann müssen sie irgendwas auf den Tisch legen, wo das Stichwort drauf vorkommt. Aber sie haben sich in den letzten Jahren nicht richtig drum gekümmert. Ja. Und andere haben sich jetzt in den letzten Jahren drum gekümmert. Und es gibt ja auch jetzt einmal alternative, fortschrittliche Banken, zum Beispiel die GLS Bank. Wenn man dort einen Fonds kauft, den diese Bank selber auflegt, dann kann man sich relativ sicher sein, der ist gecheckt nach CO2, nach soziale Auswirkungen, nach Menschenrechten, nach Waffengehalt, nach Atomlobby. Und der ist dann tatsächlich ziemlich dunkelgrün. Und wenn man die Dollar- und Eurozahlen anschaut, sind diese nachhaltigen Anlagen gegenüber dem klassischen Referenzwert im MSCI, also von Morgan Stanley, seit 50 Jahren gepflegt, sind die in der Performance eher immer etwas über dem Durchschnitt. Also vernünftig und nachhaltig Geld anlegen heißt nicht irgendwie spenden und sein Geld verlieren, sondern andersrum, wie ich es ja vorher schon angedeutet habe, da riecht es nach Zukunft und da ist das Geld auch in wirtschaftlicher Hinsicht relativ gut aufgehoben.
Gibt es da auch irgendwelche Trittbrettfahrer, die den Namen gut finden
und natürlich
das den Leuten verkaufen wollen?
Natürlich, habe ich Ihnen ja gerade gesagt, also kann auch da eine sagen, ich rück mir nicht auf die Pelle, aber die UBS, Schweizer Großbank, hat jetzt so einen, ja, Sustainable Fonds aufgelöst, also nachhaltigen, und der ist beim Finanzcheck bei den Eco-Reportern, hat er halt eine glatte 5 gekriegt, ja, weil da ist jede Menge Kohle, Öl, sonst was dabei, Umweltverschmutzung. Das ist halt ein bisschen eine schnelle Verzweiflungstat. Nicht, weil die böse sind, weil sie es gerade nicht anders hinkriegen. Die haben ja jahrzehntelang anders gewirtschaftet. und irgendwas auf den Tisch legen müssen für, jetzt sag mal, eine Schweizer Oberärztin, die eine 500.000 Franken auf dem Konto hat, kommt zu UBS und sagt, ich will was Nachhaltiges. Da müssen die was auf den Tisch legen. Aber ich denke, auch dort wird sich in den nächsten paar Jahren bei den klassischen Banken noch einiges bewegen müssen.
Wie immer, die haben es nicht ganz so nötig. Die kleinen Jungen müssen innovativ sein und was Neues bieten. Und die Großen haben es erstmal nicht nötig und kommen dann wegen verzögert sozusagen auf den Trichter. Ne?
Wobei, ich habe Ihnen ja vorher das Beispiel Bosch, mehr als 100 Jahre alt, in der ganzen Firmengeschichte nur einmal im Jahr nach der Finanzkrise vor 12 Jahren miese gemacht, sonst immer Gewinne. Also jetzt sehr traditionell, sehr schwäbisch, sehr konventionell, aber auch die sind auf dem neuen Dampfer. Also man muss ein bisschen differenzieren und kann nicht nur auf die Old Economy eindreschen, sondern da hat es durchaus auch, sag mal, Vorstände und Aufsichtsräte, bei denen die Botschaft angekommen ist.
Wie kann ich als Verbraucher jetzt sicher sein? Gibt es da so einen Bankencheck, dass ich da irgendwo eine Internetseite oder irgendwas habe, wo man nachgucken kann und da wird es dann geratet?
Ja, also Sie haben schon das Stichwort. Gehen Sie ins Internet und geben einen Bankencheck, Fair Finance Guide, dann kriegen Sie eine richtig schöne Tabelle, eine Grafik auf dem Bildschirm, auch mit der Methodik richtig durchgetaktet, ist natürlich richtig tiefgehend, aber wissenschaftlich, mit vielen, sagen wir, Kriterien, CO2-Ausstoß, Umweltverschmutzung, Kohlegehalt und so weiter, richtig durchgenudelt nach Punkten, nach Maximalforderungen, insgesamt 14 Kriterien und der Fair Finance Guide checkt da jedes Jahr etliche Banken und da hat es dann richtig grüne, zum Beispiel die GLS erfüllt 95% der Anforderungen und es gibt andere, jetzt durchaus auch leider öffentliche, aber sehr unterschiedlich, die erfüllen, sagen wir mal, 12% der Kriterien, die sind tiefrot. Aber auch dort sieht man schon von einem Jahr aufs andere, wie jetzt sich einzelne Mühe geben und in diesem Ranking einen Sprung nach vorne machen, weil sie es gecheckt haben und ihr Portfolio überarbeiten und sich richtig auch mit, sagen wir, Grundsatzbeschlüssen, wie ist meine Anlagepolitik, große Schritte nach vorne getan haben.
Und wer steckt da dahinter? Wer prüft das Ganze? Wer ist es?
Also, wie gesagt, ein paar NGOs letzten Endes, wissenschaftlich fundiert, aus der Szene, Forum Nachhaltige Geldanlagen, Fair Finance Guide, aber auch ISS, Institutional Shareholder Service, also durchaus kommerzielle Firmen, wo ich sage mal, ich bin jetzt ein Banker von einer Großbank und ich habe die Aufgabe, einen nachhaltigen Fonds aufzulegen. Und dann kann ich bei ISS für, sag mal, 1 Million in Auftrag geben, macht mal eine gründliche Recherche dieser 100 großen Firmen in Europa und schlagt mir eine Selektion von 25 vor, die unter ESG, also ökologisch, sozial, das beste Performance haben, wissenschaftlich begründet, mit CO2-Ausstoß, mit Menschenrechtsverletzungen dabei, alles durchgetaktet. Und dann, also das ist so richtig mittlerweile eine Wissenschaft, wo auch etliche Profis dran arbeiten und viele von diesen richtigen nachhaltigen Fonds kommen aufgrund solcher professioneller Analysen zustande.
Finden wir unter Bankencheck Fair Finance?
Finden wir unter Bankencheck Fair Finance Guide.
Hervorragend, wunderbar, das ist doch eine tolle Sache. Machen wir hier nochmal ganz kurze musikalische Unterbrechung und dann kommt der letzte Part mit dem Dr. Bernhard Schwilk von Die West Ulm. Total Hip Replacement haben eine neue Scheibe rausgebracht. Bliss heißt die, da hören wir mal in einen Track rein. Viel Vergnügen und gleich sind wir wieder zurück bei der Plattform. Die Plattform bei Radio Free FM hört ihr, 102,6 Megahertz. Alle Plattformen und natürlich auch diese mit dem Dr. Bernhard Schwilk gibt es zum Nachhören auf unserer Homepage www.freefm.de. Da hört ihr uns vielleicht auch schon im Stream. Da könnt ihr dann die Sendung hier nachhören mit dem Dr. Schwilk um nachhaltiges Investment. Herr Schwilk, letzte Runde, 10 Minuten haben wir noch ungefähr Zeit. Welche Formen der nachhaltigen Geldanlage, die gibt es denn da eigentlich? Gibt es da das gesamte Paket, wie ich es so gewohnt bin?
Ja, natürlich. Fast, fast. Also, wenn man ernsthafte nachhaltige Geldanlagen, die dann auch von schon vorgenannten seriösen Institutionen gecheckt sind, kann ich vielleicht nur kurz zu 3 Formen was sagen. Einmal Aktien, Aktienfonds, dann kann ich nur kurz was zu Genossenschaften sagen und am Schluss auch noch zu Crowdfunding. Zunächst mal Aktien oder Aktienfonds. Aktien sind, kann man von einzelnen Firmen kaufen. Ich habe vorher gesprochen schon exemplarisch ExxonMobil. Kann man sich Anteile kaufen. Oder aber von Siemens Gamesa, einem Windkrafthersteller, hat unterschiedliche Entwicklungen. Der eine steckt tief im Fossilbereich mit viel CO2, der andere bei grüne Energien. Aber es gibt auch Fonds, will heißen, das sind in einem Topf Anteile von verschiedenen Aktien drin. Und auch die, da wird's dann komplexer, die kann man auch meistens als Einzelner nicht mehr so überschauen. Aber wer auf unsere Homepage geht, www.divest-ulm.de, findet dort verschiedene Links, wo ich Informationen kriegen kann über die Methodik und letzten Endes auch die Ergebnisse von Untersuchungen zu nachhaltigen Fonds. Es gibt jetzt sogar einen, der ist sozusagen als Fonds CO2-neutral aufgestellt. Das heißt, die Firmen, die da drin sind, sind alle schon handverlesen, zukunftsfähig, ökologisch. Und der Rest, der noch an CO2 drin steckt, wird kompensiert mit zusätzlichen Maßnahmen, die CO2 mindernd sind, sodass ein Anteil an diesem Fonds letzten Endes zertifiziert CO2-neutral ist. Also sehr anspruchsvoll, geht gut, wollen viele Leute kaufen und ist, wie gesagt, kein barmherziges Geld, was ich irgendwo spende und dann ist verloren. Ganz im Gegenteil. Das andere noch, Genossenschaften kurz. Ich bin auch Mitglied bei mehreren Genossenschaften. Gerade im Bereich erneuerbarer Energien gibt es da einige. Genossenschaften haben das Merkmal, ihre Anteile sind nicht handelbar. Also ein Genossenschaftsanteil ist nicht wie beim Börsenanteil mal hoch im Kurs, mal runter und sonst wie, sondern man hat da einen festen Anteil und die Genossenschaft macht ihr Wirtschaftsgeschäft. Viele eben in den letzten 15 Jahren entstanden bei erneuerbaren Energien und aus diesem Wirtschaftsbetrieb gibt's ein Ergebnis. Das fließt einerseits wieder in die Firma, andererseits als Dividende an die Genossen. Das sind meistens sehr solide Geschäftsmodelle, die auch konservativ wirtschaften. Manche sind sogar offiziell mündelsicher. Das ist der höchste Sicherheitsgrad bezüglich des Risikos. Und als drittes noch Crowd. Das ist die Wolke. Über Internetplattformen, auch die, wer sich interessiert, kann man über www.divest-ulm nachschauen. Kann man einsteigen, sind häufig Start-ups, die in einem besonders innovativen, nachhaltigen Geschäftssegment aktiv sind. Viele angelehnt an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Also weltweite Entwicklung, kein Hunger, nachhaltige Energiewirtschaft und so weiter. Schutz des Trinkwassers. Und da gibt's viele Initiativen, häufig in der Größenordnung von so 1 bis 2 Millionen Volumen. Und da kann man mit 500 bis irgendwas, 5.000 Euro einsteigen. Das Geld ist für ein paar Jahre drin. Das ist ein Nachrangdarlehen. natürlich wirtschaftlich gesehen riskant, aber vom Zweck her in der Regel gerade die auf manchen Plattformen richtig, sag mal, gecheckte nachhaltige Investments, fürs dies dann, wenn es funktioniert, auch, sag mal, in der Größenordnung 6% Rendite gibt.
Klingt ja alles sehr vernünftig. Und wie gesagt, auf Ihrer Homepage kann man das alles sehen. Jetzt hat uns der Herr Schwilk sehr viel erzählt in der letzten Stunde über das nachhaltige Investment. Und jetzt haben Sie am Ende hin noch die Chance, mit einem Kriterium aufzuräumen, das immer so als Totschlagargument natürlich gerne genommen wird. Kann ich ja immer aus dem Köcher holen, wenn es mir schlecht geht. Ja, wie sieht's denn mit den Arbeitsplätzen, mit dem Wachstum aus? Bremst ja alles aus? Ja, können wir uns nicht leisten.
Also, das ist... Einerseits geht es natürlich darum, nicht weltweit beliebig alles nur nach oben zu treiben, grenzenloses Wachstum. Andererseits in vielen Bereichen der Welt, in Afrika, in vielen Ländern Asiens, muss es ökonomisch noch richtig vorwärts gehen, wenn man kein Klo hat und kein fließendes Wasser und kein Strom im Haus oder in der Hütte. Da muss was passieren. Auch da sind nachhaltige Investments unterwegs. Und die Arbeitsplätze bei uns, kann ich nur sagen, also in der Windindustrie sind in den letzten Jahren etliche tausend Arbeitsplätze verloren gegangen, weil es bei uns auch nicht richtig weitergeht. Während man weiterhin die Braunkohle subventioniert, das ist ein richtiges Problem. Ausstieg ist ja beschlossen, aber eigentlich könnte alles noch wesentlich schneller gehen. Und da sind wir mit dabei, uns dafür zu engagieren.
Also machen wir in Deutschland eigentlich das, was uns groß gemacht hat, das vernachlässigen wir gerade. Neue Investitionen, neue Entwicklung, neue Technik ist ja unser Standard eigentlich gewesen, ne?
Ja, aber ich will es nicht schwarz-weiß. Es tut sich ja einiges, aber noch nicht genug. Da ist ja manches unterwegs. Aber wir müssen in manchem einfach noch einen Zahn zulegen.
Sehr schön. Perfektes Schlusswort von unserem heutigen Studiogast bei der Plattform, den Dr. Bernhard Schwilk. Sendung gibt's natürlich zum Nachhören bei uns auf der Homepage von Radio Free FM. Und er kann natürlich auch, wer möchte, sich auch ihrer Homepage, Direct-Ulm, noch mehrere Informationen zu dem Thema heute nennen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie da gewesen sind und Zeit gehabt haben. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Und hinten raus gibt es noch einen kurzen Track vom guten John Lennon. Kurz vor 17 Uhr haben wir jetzt hier bei Radio Free FM. Die Plattform ist zu Ende. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Bleibt uns gewogen, hört nichts anderes als Radio Free FM. Bis bald mal wieder. Ciao.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.